Viele Unternehmen haben einen Innovationsprozess, aber sind dennoch nicht mit der Leistung, mit dem Erfolg, mit dem Output ihrer Innovationen zufrieden. Und genau deshalb geht es heute um die Frage, liegt es denn wirklich am Innovationsprozess oder liegt es vielleicht auch noch an ganz anderen Faktoren? Und dazu habe ich heute auch einen ganz wunderbaren Gast eingeladen. Er war schon mal im Podcast und wir werden direkt in diese Folge einsteigen. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation einfach machen, deinem Podcast für das Thema Innovationsmanagement und wie Innovation im Unternehmen wirklich ermöglicht wird. Heute geht es um die Frage Innovationsprozess, ja, nein, welchen Innovationsprozess braucht es überhaupt und liegt es eigentlich wirklich am Innovationsprozess, wenn am Ende des Tages dann nicht das rauskommt, was sich Unternehmen durch den Innovationsprozess auch erwarten. Und dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Er war tatsächlich schon mal in diesem Podcast zu Gast. Er ist Experte für Innovationsmanagementsysteme. Ich arbeite mit ihm gemeinsam an neuen ISO-Guidelines und ISO-Standards rund um Innovationsmanagementsysteme zusammen. Und heute möchte ich mit ihm genau hier in dieses Thema einsteigen. Innovationsmanagementsystem, Innovationsprozesse, was braucht es wirklich und was sind auch die ersten Schritte? Und wir möchten es sehr praktisch machen. Wir möchten es anhand eines ganz konkreten Beispieles auch erzählen, wie das Ganze ausschaut. Es geht hier um ein Unternehmen aus dem Maschinenbau, das sich mit KI beschäftigt und hier Innovationsmanagement mit KI betreiben möchte, neue Use Cases finden möchte. Und wir werden immer wieder auf dieses Beispiel auch referenzieren und uns anschauen, wie schaut denn ein Innovationsprozess aus, was braucht es wirklich, wie funktioniert es. Und jetzt freue ich mich, dass ich meinen Gast Dennis Böcker in das Interview dazu hole. Hallo und herzlich willkommen, Dennis. Hallo Dennis, schön, dass du heute zum zweiten Mal in meinem Podcast da bist.
Hallo Bianca, schön wieder hier zu sein und schön, dass uns das Thema Innovationsmanagement weiter begleitet, gemeinsam.
Ja, heute ja wirklich ein spannendes Thema. Wir werden dieses Thema ja, es geht ja um vom Innovationsprozess zum Innovationsmanagementsystem, weil ja viele Unternehmen auch einen Innovationsprozess haben, aber möglicherweise nicht ganz so zufrieden mit dem Output sind. Und da werden wir uns ja auch mit einem Fallbeispiel ein bisschen auseinandersetzen, damit es nicht ganz so plakativ ist, sondern wirklich auch ganz konkret da auch arbeiten. Und bevor wir da jetzt gleich einsteigen, Dennis, du warst ja schon im Podcast. Allerdings bin ich überzeugt davon, dass manche dich jetzt zum ersten Mal hier hören. Mhm. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und warum Innovationsmanagementsysteme?
Ja, warum Innovationsmanagementsystem? Die Geschichte dazu beginnt bei mir tatsächlich aus dem Konzernhintergrund. War sehr lange, über 20 Jahre bei Bosch im Konzern, habe dort verschiedene Stationen durchlebt, unter anderem dann eben auch in den USA als regionaler CIO für Nord- und Lateinamerika. Und im Rahmen der Aufgabe habe ich dann begonnen, stärker mich mit Innovation zu beschäftigen, weil die IT sich in Summe gefragt hat, welche Rolle spielen wir eigentlich bei der digitalen Transformation im Bosch? Und wir wollten eben eine breitere, tiefere, intensivere Rolle spielen. Und dann ist die Aufgabe auf uns gefallen, mal zu erkunden, wie wir dort innovativer sein können, welche Ansätze es gibt im drinnen in der Organisation, aber auch draußen. Ich habe dann angefangen, mit den Kollegen zusammen ein Intrapreneurship-Programm aufzubauen. Wir haben verschiedene Accelerator-Programme ausprobiert. Ich habe das Connectory-Netzwerk gegründet, als Co-Innovation Space mit externen Partnern und so weiter und so weiter. Und wir haben das dann natürlich mit vielen anderen Aktivitäten, die wir beim Bosch an anderer Stelle zum Thema Innovation gemacht haben, immer wieder abgeglichen, geschaut, wo haben wir noch andere Themen, haben Best in Class Innovationsprozess, eins der Themen, wo wir ja heute drauf kommen bei Bosch. Trotz allem, über die Jahre von so 2015 bis 2019 war immer wieder so der Eindruck, eigentlich müsste da noch viel mehr Output, noch viel mehr Outcome rauskommen als das, was wir bisher da rausbekommen. Warum ist das eigentlich so? Und dann kam Covid, ich war zurück in Deutschland, es kam Covid und ich habe dann das erste Mal von dem Innovationsmanagementsystem als Standard, als Norm erfahren, habe die Zeit im Lockdown dann genutzt, mich intensiv damit zu beschäftigen, habe mich zertifizieren lassen zum Innovationsmanagementberater nach ISO 56002. Und wir haben dann begonnen, auch beim Bosch mal unsere Aktivitäten gegen diesen Standard zu legen und mal unsere Pain Points nochmal genau anzugucken und zu überlegen, wo liegt es jetzt eigentlich, an welchen Stellen können wir nachschärfen, wo können wir vielleicht Schnittstellen besser gestalten, dass der Output einfach noch besser wird als das, was er schon zu dem Zeitpunkt war. Und das hat mich halt getrieben die ganze Zeit. Ich habe mich dann selbst auch begonnen, im DIN und in der ISO zu engagieren, um an der Entwicklung dieser Standards mitzuwirken, mitzuentwickeln, weil sie eben praktikabel sein sollen. Und da ich aus der Praxis komme, habe ich gesagt, okay, ich kann es nicht immer anderen überlassen und dann meckern, wenn sie nicht praktikabel sind. Also muss ich selber ran und dafür sorgen, dass es halt irgendwie praktikabel wird. Und in 2023 ist dann die Idee gereift, zu sagen, ich möchte es nicht nur beim Bosch zur Anwendung bringen, sondern ich möchte es breiter zur Anwendung bringen, möchte einen größeren, breiteren Impact haben. Deshalb bin ich seit Anfang 24 komplett selbstständig und begleite Unternehmen dabei, ihr Innovationsmanagement zu betrachten, zu analysieren, zu verbessern und so einen größeren Output, einen größeren Wertschöpfungsbeitrag durch Innovation leisten zu können.
Sehr, sehr spannend. Wir haben ja einiges gemeinsam, die Konzernerfahrung, dann auch der Wille, das auch in andere Unternehmen zu bringen, die Selbstständigkeit. Ich habe ja ein paar Jährchen mehr tatsächlich schon. Es ist ja mittlerweile seit 2012, dass ich selbstständig bin, ja. Also wie die Zeit vergeht, 14 Jahre, Wahnsinn. Und wir arbeiten ja beide auch eben an diesen ISO-Normen und Guidelines mit, ebenso wie du sagst, um hier jetzt nicht nur dann drüber zu schimpfen und zu sagen, naja, aber das ist gar nicht praktikabel, sondern ganz im Gegenteil, hier wirklich ja auch die Anwendungsperspektive mit reinzubringen,
Genau.
die ja ganz wichtig ist.
Genau, und wir schreiben ja in alle diese Normen aus unserer Familie, und ich glaube, das gilt auch für die anderen Managementsystemstandards weitestgehend, ist applicable, also anwendbar für Organisationen jeder Größe und jeder Branche. Das ist eigentlich das, was ein Managementsystem tun soll. Das heißt natürlich, dass es auf der einen Seite ein Stück weit generisch bleiben muss. Auf der anderen Seite habe ich mir aber auch ein Stück weit zur Aufgabe gemacht, zu sagen, ich möchte auch den Nachweis erbringen, dass das wirklich funktioniert. Ja, also ich möchte wirklich Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung aus unterschiedlichsten Branchen wirklich mal mit diesem Thema konfrontieren und dann eben auch gemeinsam mit diesen Unternehmen sehen und schauen, dass der Standard ihnen tatsächlich hilft. Nicht nur, dass man ihn irgendwie einführen kann, dann hat man wieder irgendeine Norm, sondern dass das tatsächlich hilfreich ist, und zwar egal, wo das Unternehmen herkommt, wie groß es ist, dass man jedes Unternehmen daraus essentiell was entnehmen kann, was hilfreich ist.
Und das führt mich ja auch zu dem Gedanken, was ich ja so spannend finde. Und ich habe Innovationsmanagement studiert, also im Bachelor und Master. Das heißt, bin jetzt zwar nicht auf die ISO zertifiziert, aber habe ja 4,5 Jahre mich mit Innovationsmanagement aus unterschiedlichsten Perspektiven beschäftigt. Und alles, was jetzt in dieser Norm drinnen ist, haben auch wir damals, also ich habe 2012 absolviert, ja, wirklich auch schon mit berücksichtigt, diese ganzen, also vom Prozess, Leadership und viele, viele andere Dinge. Und das erlebe ich ja immer wieder, ist auch bei meinen Kunden und Kundinnen. Die machen sehr viel. Die machen Hackathons, ja, die führen Design Sprints durch, die machen Design Thinking Workshops, die haben wunderbarste Räumlichkeiten, die machen Ideenaufrufe, das Monat der Innovation. Also die investieren ja ganz viel, ja, von der Ideenplattform und. Und dann sind sie aber oftmals enttäuscht, dass am Ende des Tages nicht zumindest genauso viel rauskommt, wie reingesteckt worden ist, ja, sondern eben im Gegenteil viel weniger rauskommt. Und wir möchten ja genau darüber heute auch sprechen, weil die meisten haben ja einen Innovationsprozess, der mehr oder weniger gut ist, ja, der unterschiedliche Phasen bedient. Und ich habe da einen Kunden, ein Maschinenbauunternehmen, circa 800 Mitarbeitende, die mittels Design Thinking tatsächlich nach KI-Use Cases gesucht haben. Also die haben quasi Design Thinking verwendet, um Use Cases im Bereich KI-Anwendung. Also wo könnten wir in unsere Produkte, Services, Prozesse KI reinbringen? Und haben das wirklich ganz schön aufgezogen, Workshops durchgeführt, ja, Workshops durchgezogen entlang ihres Innovationsprozesses. Nur um ehrlich zu sein, sind Sie bis jetzt noch nicht dort, dass Sie sagen, jetzt haben wir auch was umgesetzt. Jetzt haben Sie mich reingeholt, ja, jetzt arbeiten wir da weiter. Und da möchte ich jetzt mit dir mal gleich zuerst noch eine Definitionsphase und dann steigen wir da ja auch ein. Was ist für dich denn dieser Unterschied zwischen Innovationsprozess und Innovationsmanagementsystem? Könnte man jetzt sagen, na, das eine ist das andere oder wie ist das denn?
Ja, Innovationsprozess, wenn man sich das anschaut, ist quasi ein Element. Und ein großer Unterschied, an dem man sich das klar machen kann, ein Innovationsprozess ist in der Anwendung eigentlich immer fokussiert auf ein spezifisches Innovationsprojekt. Eine Initiative, eine Produktentwicklung, eine Prozessverbesserung, ein neues Geschäftsmodell, was auch immer ich davor habe, der Innovationsprozess bedient quasi immer diese eine konkrete Aktivität. Wenn ich mir jetzt das Innovationsmanagementsystem anschaue, dann sage ich, das beinhaltet aber jetzt nicht nur den Prozess für diese eine Initiative, sondern das orchestriert zum Beispiel alle Initiativen, die ich in meinem Innovationsportfolio habe. Das heißt, es macht ein Portfolio-Management. Das orchestriert auch die Innovationsstrategie. Also wo will ich überhaupt hin? Also was ist überhaupt der Umfang, in dem ich hier was machen will? Das organisiert auch die Kompetenzen. Das organisiert die Rollen, die Verantwortlichkeiten, welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Das heißt, IMS ist quasi das gesamte, also du hattest mal so ein schönes Beispiel, so das gesamte Navigationssystem mit allen Rahmenbedingungen, die es dazu braucht. Wetter, wo sind die Tankstellen, welche Straßen kann ich benutzen, wo gibt es da irgendwas? Also alles, das gesamte System. Und der Prozess ist nur vielleicht genau diese eine Route. Ist nur, ich will heute von A nach B. Und es ist genau diese eine Route. Aber das gesamte System drumherum, wie funktioniert das? Das ist das IMS. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die sagen, wenn ich sage, ja, wie sieht's mit eurem Innovationsmanagement aus? Dann ist die Antwort, ja, wir haben Innovationsprozess. Das ist doch gut. Und das reicht eben nicht. Und das wollen wir heute mal anschauen, warum das wahrscheinlich nicht reicht.
Ich kenne das so gut. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja angefangen, 2007 Innovationsmanagement berufsbegleitend studieren. Das war damals ja ein komplett neues Feld. Ja, also wirklich komplett neu. Wir haben ja da in der Steiermark eine Fachhochschule, die der Vorreiter war, den ersten Studiengang aufgezogen hat. Ich war dann im dritten Jahrgang, also ziemlich am Anfang mit dabei. Das sind teilweise noch Lehrveranstaltungen immer wieder neu konzipiert worden, Foliensätze neu gemacht worden, weil es hat dieses Innovationsmanagement einfach so noch nicht gegeben. Und wenn es einen Innovationsmanager gegeben hat, dann war das meistens ein R&D-Leiter, eine R&D-Leiterin, die dann Innovationsmanagement betrieben hat. Und dann hat man begonnen, den Innovationsprozess aufzubauen. Also das war eigentlich so, wie du jetzt auch sagst, ja, wir haben eh einen Innovationsprozess. Das war damals so die erste Aktivität, die gestartet worden ist in den Unternehmen. Ja, machen wir mal einen Innovationsprozess, ja. Da hat es noch keine Innovationsstrategie gegeben, da hat es keine Ressourcen gegeben, ja. Das war wirklich, machen wir doch einmal einen Innovationsprozess, zeichnen wir den doch einfach mal auf. Und das war so der Start tatsächlich, ja.
Genau.
Dass das ja nur eine Komponente eines Systems ist, und System sagt ja schon, da spielen ja viele Faktoren mit, wollen wir uns jetzt ja anschauen. Jetzt geht es uns beiden ja heute nicht darum zu sagen, was ist ein super Innovationsprozess und was ist ein schlechter Innovationsprozess, sondern Innovationsprozess, es gibt ja viele verschiedene, man kann es auch, manche nennen es auch Produktentstehungsprozess, Produktentwicklungsprozess. Was sie aber alle gemeinsam haben, sind ja so ein paar Phasen oder Prozessschritte, die ja sich grundsätzlich immer wieder decken. Welche sind es dann aus deiner Sicht? Also, wo werden wir heute noch eintauchen?
Ja, wir haben in der Regel eben verschiedene Prozesse, die aufeinander aufbauen und oft, ne, so wie du sagst, sind sie auch iterativ. Das heißt, man kann in die nächste Phase springen und teilweise dann wieder zurück, wenn man sagt, man ist dann doch noch nicht so weit. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass das auch so ein bisschen zirkulär ist. Darf man halt nicht vergessen. Also der klassische Prozess, so wie er auch in der ISO beschrieben ist, fängt halt an, dass ich erstmal beschreibe, was ist denn überhaupt, also mein Innovationsintent, wo will ich überhaupt hin, was ist mein Innovationsziel. Und dann geht es weiter in verschiedenen Phasen, die wir durchgehen wollen. Ja, also das erste ist im Prinzip, dass ich sage, was ist denn überhaupt meine strategische Ausrichtung, wo sind meine Opportunities, also wo will ich überhaupt hin, angefangen entweder dass ich sage, Opportunities basierend auf Problemen, die ich identifiziert habe, oder eben vielleicht auf Produktideen, die ich habe. Ja, also es könnte ja beides sein. Dann geht es weiter zu sagen, ich habe eine grundsätzliche Struktur, einen grundsätzlichen Teil, wo ich sage, da ist eine Opportunity. Dann muss ich Ideen dazu generieren. Wie genau möchte ich dann diese Opportunity bedienen? Was sind da Möglichkeiten, wie ich das tun kann? Braucht es ein neues Geschäftsmodell? Braucht es einen neuen Prozess? Braucht es vielleicht eine neue technische Lösung? Das heißt, ich muss, vielleicht gibt es auch verschiedenste technische Lösungen, dass ich dann einfach mal mir überlege, was sind so Möglichkeiten. Dann geht es irgendwann darum, dass ich sagen muss, ich muss diese Ideen ja bewerten. Ich muss dann auch selektieren. Vielleicht kann ich für eine gewisse Zeit in der frühen Phase auch mal mehrere Ideen parallel weitertreiben, aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird das sehr kostspielig. Das heißt, ich muss immer wieder testen, validieren und machen und irgendwann die Anzahl der Ideen für eine bestimmte Opportunity dann einschränken. Das heißt, ich muss bewerten, und ich muss dann selektieren. Dann geht es letztlich an den Punkt, wo ich sage, ja, jetzt muss aus der Idee was Handbares werden, es muss irgendwie handgreiflich werden. Das heißt, ich muss ein Konzept entwickeln, ich muss vielleicht einen Prototypen entwickeln und ich muss anfangen, diesen Prototypen auch zu validieren. Das heißt, ich muss gucken, tut er funktionell, tut das Geschäftsmodell dahinter, erfüllt er den Nutzen, den er bringen soll, etc. etc. Wenn ich vom Prototyp, wenn ich das soweit habe, dann habe ich so das erste Produkt quasi auf dem Tisch liegen, wenn ich es mir ganz einfach mache. Aber davon habe ich es natürlich noch nicht im Markt und ich habe es auch noch nicht verkauft, sondern jetzt kommt genau der Moment, ich muss mir jetzt überlegen, wie implementiere ich das Ganze, welche Rahmenbedingungen müssen gesetzt sein, wie skaliert das, wohin skaliert das, ja, wie produziere ich das eigentlich, wer ist dann für diese Prozesse zuständig, und ich muss natürlich dann auch diesen Teil wieder monitoren, sprich, ich muss dann angucken, tritt der Erfolg so ein, wird der Nutzen so erbracht, wie ich mir das vorgestellt habe, etc. etc. Und so geht es dann im Prinzip einmal durch. Und Best Case, so wie es in der ISO beschrieben ist, steht am Ende quasi der kreierte Mehrwert, die Wertschöpfung. Das heißt, ich habe dann am Ende tatsächlich einen Wert geschaffen für mich als Organisation. Wenn ich was mit dem Kunden gemacht habe, dann hoffentlich auch einen Wert geschaffen für den Kunden.
Und das ist ja etwas, was ja sehr spannend ist, weil was ich ja sehr oft höre, ist, ja, wir entwickeln ja Ideen, wir haben zahlreiche Patente. Also es gibt bei uns in Österreich ein Unternehmen in der Automobilindustrie, das ist jedes Jahr Vorreiter in Patentanmeldungen. Und dennoch bauen die gerade wieder mehrere hundert Stellen ab, ja, weil ja genau dieser Schritt in die Wertschaffung für Kunden und Kundinnen oft fehlt, also diese Kommerzialisierung eigentlich fehlt, ja.
Genau.
Also großartig im Erfinden, großartig im Patent anmelden, ja, hat auch ein paar andere Gründe, warum man Patente anmeldet, wie dass es halt kein anderer machen kann oder so, ja. Aber grundsätzlich diese Kommerzialisierung hast du ja auch gerade angesprochen, diese Value Creation, diesen Wert zu schaffen. Und das ist ja nicht erst in der letzten Phase des Innovationsprozesses, dass es dort scheitert, sondern das beginnt ja eigentlich schon vorne.
Genau.
Und da möchte ich jetzt mit dir auch gern gleich mal in die erste Phase tiefer einsteigen. Ja? Also wirklich diese strategische Ausrichtung, Opportunity Identification. Jetzt haben wir ja unser Fallbeispiel mit diesen KI-Use Cases. Was passiert denn in dieser Phase? Also, wenn ich jetzt wirklich KI für meine Produkte, Services, Geschäftsmodelle nutzen möchte und wissen möchte, wie starte ich denn in so eine Phase rein?
Ja, die erste Frage ist ja, KI ist ja auch erstmal nur wieder ein weiteres Instrument. Das heißt, es ist ein Hilfsmittel, das bestimmte Dinge besser, schneller, effizienter, wie auch immer gestalten kann. Das heißt, es unterstützt mich an verschiedenen Stellen. So, und jetzt ist ja die Frage, wo bin ich dann unterwegs und wo möchte ich dann KI einsetzen? Also das ist schon mal so die erste Frage. Will ich das jetzt eben nutzen, um Produktentwicklungsprozess quasi zu verbessern, effizienter zu gestalten? Will ich es nutzen, um Produkte tatsächlich zu verbessern, mit KI-Funktionen anzureichern? Will ich vielleicht interne Prozesse beschleunigen, indem ich sage, ich kann die Angebotserstellung mit KI halt zeitlich reduzieren, kann Schritte einsparen, kann neue Prozesse entwickeln, die kürzer sind. Das heißt, der erste Schritt wäre zu sagen, wo kriege ich denn eigentlich die Verbindung her zu meiner Geschäftsstrategie? Ja, also Was ist denn genau die Ausrichtung? Was möchte ich dann verbessern? Was möchte ich verändern? Wo ist das Problem oder wo ist die Opportunity? Sehe ich im Markt etwas, wo ich sage, wenn ich da jetzt mit der KI draufgehe, dann hilft mir das. Das heißt, das erste ist Geschäftsstrategie, das heißt überhaupt erstmal zu überlegen, wo bin ich dann unterwegs, was will ich überhaupt angreifen, damit ich dann die KI-Einsatzgebiete schon mal ein Stück weit fokussieren kann, dass ich nicht einfach irgendwo anfange mit irgendwas und dann hinterher feststelle, es versandet, weil es gar nicht mit dem gelingt ist, was meine Geschäftsstrategie sagt. Das zweite ist, vielleicht ist der Innovationsauftrag auch gar nicht so klar. Ja, oft hört man ja dann, alle anderen arbeiten mit KI, wir müssen auch unbedingt mit KI arbeiten, aber ja, das ist irgendwie nicht klar genug. Also das braucht es ein bisschen genauer. Was genau meinten das jetzt? Ja, wo wollen wir denn hin? Und ich muss auch meine Rahmenbedingungen verstehen. Ja, also welche Fähigkeiten habe ich denn in? Kann ich überhaupt mit KI arbeiten? Habe ich die Voraussetzungen dafür geschaffen intern? Habe ich die richtigen Fähigkeiten? Habe ich die Infrastruktur für das Arbeiten mit der KI etc.? Das sind so die internen Rahmenbedingungen, die ich schaffen muss, also den internen Kontext sozusagen. Und das Gleiche gilt natürlich draußen. Wo kann ich dann KI dort einsetzen? Ja, finde ich da die Rahmenbedingungen? Machen andere da schon was? Fordern Kunden vielleicht bestimmte Dinge, die ich nur mit KI bewerkstelligen kann? Das heißt, ich muss da auch sehr genau gucken, wo sind denn da eigentlich die Rahmenbedingungen, innen und außen, damit das überhaupt funktionieren kann. Ja.
Ich möchte noch gerne ergänzen, weil gerade dieser Auftrag so wichtig ist aus meiner Sicht. Ja, dieser, was ist unser Innovationsauftrag? Und für alle, die den Podcast jetzt auch schon länger hören, hört euch auf jeden Fall auch die Folge zum Innovation Assignment an, weil das ja auch so ein quasi genau diese Klärung ist. Dieser Innovationsauftrag ist, das ist eine Methode, die aus der Fourth Innovation kommt. Ja, also hört euch die, ich verlinke die auch in den Shownotes. Weil da geht es genau das, was du sagst, so dieses, okay, warum macht man das eigentlich? Was genau wollen wir? Ja, weil es einfach nur zu sagen, nein, macht's doch mal was mit KI. Sorry, aber das ist kein Auftrag. Ja, also das ist ja nix. Ja, das ist zwar ein netter Impuls, aber es ist kein Innovationsauftrag.
Genau.
Und jetzt hast du eh schon ein paar Dinge angesprochen, was so typische Stolpersteine sind. Jetzt mal angenommen, ein Unternehmen ist jetzt super aufgestellt in diesem Innovationsprozess, in dieser Phase Opportunities, ja, und eben wirklich so diese Richtung und Möglichkeiten zu entdecken. Warum kann es trotzdem scheitern? Also was hat da jetzt das Innovationsmanagementsystem für eine Aufgabe?
Das Innovationsmanagement klärt, so wie wir es vorhin ganz kurz angesprochen haben, schon klärt quasi den Rahmen, den ich brauche, damit eben ich mich durch diesen Prozess ohne Stolpersteine bewegen kann. Also viele haben vielleicht schon gehört von dem Death Valley, und das gibt es ja an verschiedenen Stellen im Innovationsprozess. Quasi nach jeder Phase tauche ich in so ein schwarzes Loch ein, wenn man so will. Es sei denn, ich habe über das Innovationsmanagement bestimmte Dinge geregelt. Ja, und zum Beispiel wäre das, dass ich sage, das IMS sorgt eben, genau wie du es gerade sagst, zum Beispiel vielleicht auch über so eine Methodik des Innovationsassignments dazu, dass ich sage, ich definiere klare strategische Suchfelder. Also zum Beispiel in deinem Maschinenbaubeispiel, was wir jetzt ja so ein bisschen nehmen, ist, ich habe KI für Predictive Maintenance unserer Maschinen. Das heißt, es ist ein rein interner Prozess, aber ich möchte gerne die KI nutzen, um Predictive Maintenance für unsere Maschinen zu etablieren. Das ist jetzt mal der ganz klare Innovationsauftrag. Das ist ein Suchfeld, das ist ganz klar definiert, das ist mit der Geschäftsstrategie abgestimmt. Wir wollen genau da besser werden. Dann ist das genau, sage ich mal, der Abgleich. Hier ist jetzt der Innovationsprozess, kann jetzt loslaufen, weil der Auftrag ist genau geschärft und wir wissen genau, was wir da tun müssen. Der zweite Teil, der da natürlich wichtig ist, welche Stakeholder sind denn davon betroffen? Also wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, wer ist denn dann davon betroffen, wenn ich jetzt plötzlich Predictive Maintenance mit KI bei unseren Maschinen machen will? Dann habe ich ja die Maschinenbediener, ich habe da vielleicht den Gruppenleiter, den Abteilungsleiter, den Produktionsleiter. Das heißt, ich habe verschiedene Stakeholder. Auch das, die rechtzeitige Einbindung dieser Stakeholder ist etwas, was über das Innovationsmanagementsystem als eine Rahmenbedingung geklärt ist, kläre ich normalerweise nicht im Innovationsprozess so ohne weiteres. Es sei denn, ich habe ganz, ganz viele Fragen zu jeder Phase gestellt und eine der Fragen ist zum Beispiel, sind die Stakeholder alle abgeholt? Aber Das ist nicht immer unbedingt gegeben. Von daher ist das etwas, was über das Innovationsmanagementsystem reinkommen kann. Und dann kommt natürlich Umfeldbetrachtung. Ja, ich möchte jetzt Predictive Maintenance machen, aber muss ich das selber entwickeln oder gucke ich erstmal draußen im Markt, was für Lösungen gibt es schon, welche Lösungen passen gegebenenfalls für unser Anwendungsgebiet, gibt schon was für unsere Maschinen, gibt es was, was vielleicht für andere Maschinen funktioniert, was leicht adaptierbar ist. Das heißt, ich muss sehr genau im Markt gucken und da diese Abwägung treffen. Muss ich wirklich mich selber durch den Innovationsprozess durchbewegen im Sinne selber entwickeln oder kann ich einfach auch mal nach draußen schauen und die Innovation zu einem gewissen Grad einkaufen und vielleicht nur noch anpassen.
Und was für mich da ja auch noch dazu gehört, das braucht ja auch einerseits gute Planung. Also das ist ja, also eben, wer macht es dann, ja? Wer schaut sich an, was es am Markt schon gibt, ja? Woher nehme ich diese Ressourcen, wenn ich mich darum kümmern soll, ja? Woher, also ich habe letztens erst ein Team gehabt, da sind wir in eine sogenannte Observe and Learn Phase gestartet. Also die sollten wirklich mal schauen, was gibt's da draußen schon. Und da ist dann wirklich so diese erste Frage gewesen, naja, aber wann soll ich das denn machen? Und woher kommen die Ressourcen? Und wo soll ich die Stunden hinbuchen, wenn es ein Zeiterfassungssystem gibt und so weiter und so fort? Also, das ist ja schon dieses Thema Planung, was ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil in so einem IMS ist. Also Planung, du hast ja Ressourcen, Infrastruktur schon angesprochen. Und das finde ich auch nochmal so ganz wichtig, das noch einmal herauszugreifen, diese Planung auch frühzeitig zu beginnen und nicht erst später dann, wenn man sagt, okay, wir planen jetzt, wie die Idee auf den Markt kommt, sondern die Planung ja schon von Beginn an mitzudenken, oder?
Genau. Planung muss eben ganz am Anfang und zwar nicht auf die einzelne Initiative stehen. Ja, also das muss auch klar sein. Das ist ja in einem Strategieprozess oder in einem vorgreifenden Prozess, der das gesamte Paket bedienen soll, wäre es jetzt zu viel verlangt, jede Initiative durchzuplanen, zumal wir ja, wenn wir Innovation betreiben, auch eben das Management von Unsicherheit haben. Das heißt, wir wissen ja nicht, welche der Initiativen tatsächlich nachher zum Erfolg führt. Wir werden bestimmt auch mit IMS welche haben, die wir konsequenterweise irgendwann beenden auf dem Weg, weil wir sagen, nee, die Annahmen, die wir ursprünglich mal getroffen haben, treffen dem nicht zu. Sprich, bei der Planung schaue ich mal halt an, welche Portfolios möchte ich dann jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr bedienen. Und dazu muss ich dann auch Ressourcen zuordnen und sagen, wie viele Ressourcen möchte ich dann jetzt in die verschiedenen Portfolio-Elemente rein. Und dann kann ich die einzelnen Initiativen dann zuordnen und sagen, diese Initiative passt in dieses Portfoliosegment. Dafür habe ich so und so viel Ressourcen, Budget, Kapazität eingeplant. Das ist dann auch mit den entsprechenden Abteilungen natürlich abgestimmt im Vorfeld, so dass es da quasi Innovationszeiten gibt, die vielleicht auch gebucht werden können, wenn es ein Zeiterfassungssystem gibt, dass man sagt, ja, diese Abteilung muss da mitarbeiten. Und es gibt dann auch entlang dieser Portfolios bestimmte Entscheidungsfreiheiten, ja, weil wie gesagt, Innovationsprozess bedeutet iterative Prozesse. Ich muss schnell mal Entscheidungen treffen, wo ich sage, ich gehe jetzt mal dahin oder ich muss mal eine Annahme validieren oder ich muss draußen am Markt was eruieren. Sprich, es sollte da auch ein Stück weit eine Entscheidungsbefugnis geben auf den verschiedenen Levels. Und das muss alles vorher geklärt werden. Wer kann wann bis wohin entscheiden? Gibt es dafür vielleicht auch ein Innovationsgremium, ein Board, was bestimmte Entscheidungen treffen kann, dass man nicht mit jeder Initiative wieder zur Geschäftsführung muss? Aber all diese Dinge, wenn ich die erst kläre, wenn ich schon im Prozess bin, dann steht der Prozess, ich komme nicht weiter, ich muss all diese Klärungen irgendwie durchführen und ich kann mich nicht auf das konzentrieren, was ich eigentlich tun will, nämlich zu schauen, dass ich eine gute Lösung finde. Und was das IMS macht, ist zu versuchen, all diese Dinge, die den Prozess auf dem Weg behindern können, quasi im Vorfeld zu klären, zu entscheiden, zu strukturieren, so dass ich ganz entspannt durch diesen Prozess durchkomme. Was nicht heißt, dass jede Idee zum Erfolg wird, was aber heißt, ich weiß auch ganz genau, wann ich eine Idee beenden muss, weil ich Kriterien habe und entscheiden kann, dass sie nicht erfolgreich sein wird.
Ganz ein wichtiges Thema. Da kommen wir dann ja auch gleich noch in einer der nächsten Phasen drauf. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, weil du es gerade angesprochen hast. Das ist eben so Rollen, klare Entscheidungen, wer darf was entscheiden. Das sind wir ja wirklich auch in diesem Themengebiet Führung, Leadership, Leading Innovation, Innovation Leadership, ja. Und da hakt es ja manchmal auch schon, weil dann schiebt man das gern mal an den CEO oder den Chief Innovation Officer ab oder an Geschäftsführung ab, ja. Weil selbst will man das vielleicht gar nicht entscheiden und man will ja nicht die falsche Entscheidung treffen, man will ja nicht auf das falsche Pferd setzen. Du hast gerade gesagt, Managing Uncertainties, ja, diese ganzen Unsicherheiten. Zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, welches dieser Suchfälle dann ja auch wirklich eine Chance wird oder wirklich dann zu einer echten Innovation führen kann. Und da merke ich schon immer wieder diese Angst davor, falsch zu entscheiden und deshalb lieber gleich gar nicht zu entscheiden. Ja.
Was auch
Erlebst
eine Entscheidung
du
ist.
das auch? Ja, genau.
Ja, das für mich ist da natürlich auch ein Punkt, und das kann man, ne, und da sind wir jetzt bei dem Beispiel KI natürlich genau an der richtigen Stelle. Ich sag mal, wir haben eigentlich ja immer gelernt, du musst vorne in den Ideenfunnel sehr viele Dinge reinstecken, weil auf dem Weg werden Ideen über eben die folgenden Phasen bei der Validierung, mit dem Kunden, bei der technischen Validierung, bei der Validierung, ob das Geschäftsmodell funktioniert, sprich, kann ich damit irgendwann Geld verdienen, skaliert das überhaupt? Das heißt, auf dem Weg werde ich Ideen verlieren. Das heißt, ich werde hoffentlich bewusst Entscheidungen treffen, bestimmte Ideen nicht weiter zu verfolgen. Das heißt, ich muss vorne relativ viele Ideen in diesen Funnel reinschieben. Was KI mit Sicherheit auf dem Prozess zum Beispiel kann, das wäre dann Einsatz von KI im Innovationsprozess, also nochmal wieder eine andere Thematik, jetzt nicht für Predictive Maintenance, wäre zum Beispiel zu sagen, ich versuche einige dieser Bewertungen im Vorfeld quasi mit KI-Unterstützung schon mal zu treffen, damit ich eben schneller dran bin. Heißt aber auch, wenn ich so ein Innovationsportfolio aufbaue, ich habe am Anfang immer wahrscheinlich mehr Themen in jedem Portfoliosegment, weil ich weiß, dass es nach hinten ausdünnt. Und wenn ich das tue, habe ich auch nicht, muss ich nicht die Sorge haben, dass wenn ich jetzt Ideen beende, dass mein Funnel mir leer läuft und ich deswegen vielleicht Probleme kriege mit dem Management, weil ich nicht dahin komme, wo ich hin will. Ja, das heißt, ein Portfolio aufzubauen, dann klar zu entscheiden, wo gehört dieses Projekt, was ich jetzt mache, zum Beispiel bei Predictive Maintenance, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Portfolio, wo ich so und so viel Prozent für inkrementelle Innovationen nutzen will, so und so viele für welche, die so ein bisschen außerhalb liegen und so viele für ganz neue, weiter wegliegende Ideen. Da muss ich mir bei jedem, bei jeder Initiative dann überlegen, in welchen dieser Töpfe fällt das, wenn ich so ganz einfach diese drei Töpfe mache. Wenn ich jetzt bei Predictive Maintenance bin, dann sage ich, sowas habe ich bisher nicht gemacht, dann ist es vielleicht nicht Kerngeschäft, nicht inkrementell, sondern es ist eher adjacent, dann packe ich es in den Topf adjacent. Und dann muss ich eben gucken, wenn ich da schon 20 andere Initiativen habe, dann muss ich vielleicht priorisieren in dem Topf, weil vielleicht nicht für 20 reicht, sondern vielleicht nur für 10 oder 11. Das gibt mir aber dann einen klaren Prozess. Ja, und dann muss ich nicht alles immer angucken, sondern kann ich ganz klar sagen, da bin ich jetzt unterwegs. Ja, und ich kann dann auch definieren, dass ich klare Zeithorizonte habe. Ja, also inkrementell, adjacent und radikal ist nicht immer auch gleichbedeutend mit kurz-, mittel- und langfristig. Aber oft gibt es da eine Analogie, dass man sagen kann, also Dinge, die eher weit weg sind von unserem Kerngeschäft, brauchen in der Regel auch ein bisschen länger. Das heißt, ich kann auf die Art und Weise auch schauen, dass ich immer kontinuierlich Dinge anbieten kann, die aus dem Innovationsprozess als Ergebnis rauskommen, und muss nicht jetzt 3 Jahre warten, bis meine Innovation irgendwann am Ziel ist.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, eben genau dieses Denken zu haben, ist nicht 3 Jahre warten müssen, bis dann die Innovation rauskommt oder vielleicht sogar noch länger, sondern eben wirklich auch kontinuierlich etwas zu produzieren quasi. Und da komme ich jetzt auch schon mit dir auf diese zweite Phase, die Phase, die ja auch Spaß macht, ja, die Phase, wo es ums Ideen generieren geht, wo man dann ja auch noch einmal einteilt in eben meistens kurzfristig, mittelfristig, langfristig oder eben andere Kategorien. Das heißt, da kann man ja schon, und wir schauen uns das schon auch immer wieder an, also im Innovation Assignment definieren wir ja, wie radikal dürfen Innovationen überhaupt sein, Ideen sein. Und dann in der Ideenentwicklungsphase ist es mir schon auch immer wichtig, hier auch wirklich unterschiedlichste Kategorien an Ideen zu haben. Also es ist nicht nur die Quick Wins oder Low Hanging Fruits, sondern eben auch, was kann es auch langfristig vielleicht sogar radikale Innovation sein. Neues Geschäftsmodell beispielsweise oder so, ja. Welche Stolpersteine siehst du denn in der Phase 2, also wirklich in dieser Ideengenerierungsphase, und wie kann der Innovationsmanagementsystem helfen?
Ja, gerade beim Ideensammeln ist natürlich, ja, also wir kennen ja alle wahrscheinlich diese schicken Post-it-Wände, wo wir dann Ideen gesammelt haben. Wir sind alle total begeistert, weil wir so kreativ waren und wahnsinnig viele gute Ideen haben. Aber der Prozess, wie wir danach damit umgehen, ist nicht geklärt. Das Gleiche übrigens auch, du hattest ganz am Anfang Hackathon angesprochen. Und viele sagen ja, Hackathon ist so eines dieser typischen Theater, Innovationstheaterinstrumente. Aber aus meiner Sicht auch nur dann, wenn der Prozess danach nicht geklärt ist. Ja, und das ist genau das, was jetzt wirkt. Ja, also wir haben wahnsinnig viele Ideen, kann dann führen zu einem Ideenfriedhof. Das heißt, wir haben zwar die Ideen, aber es gibt keine klaren Kriterien, wie wir sie bewerten. Sie werden nicht systematisch weiterbetrieben, etc. etc. Wissen wir nicht, wie wir damit umgehen. Ja? Oder wir bewerten zu früh. Wir gucken sofort, kann ich das überhaupt? Ist das überhaupt technisch umsetzbar? Das heißt, ich gucke sofort mit meiner Fähigkeitsbrille drauf und sage, oh, das können wir nicht, also machen wir da nicht weiter, obwohl das vielleicht ein Riesenpotenzial wäre und man vielleicht einfach gucken müsste, mit wem könnten wir es dann gemeinsam vielleicht tun, wenn wir es nicht alleine können. Solche Dinge. Ja, oder wir haben keinen klaren Prozess, wie wollen wir mit diesen Ideen umgehen. Ganz schlimm finde ich, es gibt keine Transparenz, was mit den Ideen passiert. Ja, also das heißt, wir haben so einen Workshop gemacht, wir schicken alle begeistert nach Hause und 3 Monate später weiß derjenige, der eine Idee abgegeben hat, gar nicht, wo ist denn meine Idee jetzt? Ist mit der irgendwas passiert? Ist nach dem Workshop überhaupt irgendwas passiert? Sprich, da gibt es ganz viele Dinge, wo man sagen kann, tut nicht. Und das sind so Stolpersteine, die ich sehe, wo ich glaube, ja, das sind so die wesentlichen Punkte, die gerade bei der Ideengenerierung halt uns immer wieder im Weg liegen.
Da möchte ich gerne ein Beispiel erwähnen. Und zwar habe ich vor kurzem ein Erstgespräch gehabt mit einem potenziellen Neukunden. Und deren Vorstellung war auch, lasst uns doch so einen Ideenaufruf machen. Ja, also wir wissen, unsere Mitarbeitenden haben großartige Ideen und wir möchten die mal sammeln. Und die haben sich dann so vorgestellt, ja, wir machen einen Ideenaufruf. Und ich habe dann halt gefragt, naja, und wie geht es dann danach weiter? Was passiert mit den Ideen? Welche Kriterien habt ihr euch schon überlegt? Wie werdet ihr kommunizieren? Ja, wer treibt das voran? Wo kommen die Ressourcen her? Welche Ressourcen habt ihr überhaupt? Ja. Und da war dann so wirklich so mal Stille, ja, Schweigen, so, darüber haben wir uns jetzt noch keine Gedanken gemacht, ja. Und auch dieses Konten, dann haben wir ja auch angesprochen, eben genau diese kontinuierliche Information, wo ist denn deine Idee gerade? Dann hat jemand, also der Geschäftsführer, gemeint, naja, aber hast du es, ich muss das dann ständig kommunizieren? Naja, es wäre schon gut, regelmäßig zu kommunizieren, wo die Idee gerade ist. Und vor allem, je länger bei der Idee nichts weitergeht, auch damit zu sagen, entweder zu sagen, wir setzen sie nicht um, ja, aus den und den Gründen, oder zu sagen, du, die ist jetzt gerade on hold, weil die passt nicht, im nächsten Jahr besser in unser Portfolio, in unsere Strategie, was auch immer. Aber so wirklich so diese Blauäugigkeit, klingt es ein bisschen drastisch, aber so wirklich so, ja, wir machen Ideenaufruf, tolle Ideen, ja, aber dann nicht fertig gedacht, ja. Und das war sehr, sehr spannend zu erleben, dass ich finde es ja großartig, dass sie was machen wollen. Und ich habe da jetzt auch den Denkanstoß gegeben und es wird jetzt auch was danach passieren. Aber eben diese Naivität oder dieses, ja, machen wir doch bunte Post-its. Deswegen habe ich gesagt, die Ideengenerierungsphase ist ja meistens so die lustige Phase, ja, weil die einfach Spaß macht. Es macht doch Spaß, irgendwelche coolen Kreativtechniken anzuwenden, tolle Post-its zu kleben. Das ergibt ja großartige Fotos meistens, ja. Die gehen alle super mit einer super Stimmung raus. Und dann, ja. Und das hinterlässt ja viel verbrannte Erde, wenn du sagst, okay, jetzt zum Beispiel mal angenommen, du möchtest einen Monat, ein Jahr später noch einmal was starten. Naja, die Mitarbeitenden haben das noch in Erinnerung, wie das damals gelaufen ist, ja. Und ob dann noch so viele tolle Ideen kommen werden, ist ja halt dann die nächste Frage, die ich dann beobachte, weil einfach diese verbrannte Erde da ist und die genau wissen, naja, es ist wurscht, was ich für eine Idee habe, weil irgendwie passiert eh nichts damit.
Ja, genau.
Und auch da kommt ja dann wirklich dieses IMS, rein, da sind wir wieder, um es vielleicht auch einmal bild zusammenzufassen, hier wirklich wieder zu sagen, okay, was sind denn Kriterien? Wie geht es denn danach weiter? Dieses ganzheitliche wieder Führung. Also ich finde, da ist ja Führung auch ganz, ganz wichtig. Kommunikation hat für mich auch was mit Führung zu tun, ja. Diese Transparenz dahinter. Inwiefern spielt hier das IMS noch eine starke Rolle?
Also ich würde jetzt mal zwei Dinge hervorheben, zwei Aspekte. Das eine, es gibt eine Dimension im IMS, die heißt Unterstützung, und das ist genau die, wo es um die Ressourcen geht, wo es um die Tools, um die Methoden, um die Strukturen geht. Und wenn jetzt das mit dem Ideenfriedhof und die ganzen Dinge, die du gerade angesprochen hast, siehst, dann sage ich, zum einen wäre es halt gut, wenn alle Ideen irgendwo dokumentiert sind, weil du hast auch was Schönes angesprochen, vielleicht ist die Idee gerade jetzt nicht die richtige. Aber vielleicht ist sie ja nächstes Jahr oder in ein paar Monaten die richtige. Wäre ja schade, wenn sie vom Post-it dann nicht den Weg findet in so einen Ideenpool, den man immer wieder nach bestimmten Kriterien dann mal wieder durchsuchen kann und sagen kann, ah, jetzt greife ich mir die Idee, weil jetzt passt sie. Sprich, zum Beispiel ein Ideenmanagement-Tool zu haben, wäre etwas, das könnte man im Vorfeld sich überlegen. Das muss jetzt nicht eine professionelle Software zwingend sein. Das kann man auch anders lösen, aber überhaupt erstmal sich zu überlegen, wo dokumentiere ich denn die Ideen und wie kann ich die weiter vorhalten? Dann, wir haben über KI gesprochen in unserem Beispiel, zu überlegen, ja, vielleicht muss ich erstmal eine Grundlagenschulung KI machen. Ja, das heißt, Kompetenz aufbauen ist auch in dieser Dimension Unterstützung. Mehr zu überlegen, welche Kompetenzen müssen denn die Mitarbeitenden haben, die jetzt in dem Kontext arbeiten sollen? Entweder mit Innovation im Allgemeinen oder jetzt spezifisch in einem Kontext, wie hier zum Beispiel mit KI. Ja, und dann eben so auch mal zu überlegen, auch zum Thema vielleicht dann wieder Kontext der Organisation eher, wo finde ich denn vielleicht Experten zu dem Thema außerhalb meiner Organisation, die vielleicht auch zum Beispiel in so einen Ideenworkshop mit reinkommen können, ja, um externe Perspektiven mit aufzunehmen. Das wäre so das ganze Thema Unterstützung, auch ein bisschen Kontext. Und dann ist natürlich ganz wichtig, ja, Post-it ist das eine, ist schön, aber gibt keine Struktur. Die Frage ist, gibt es irgendwie ein Template, wie ich Ideen beschreibe? Was sind denn die Mindestinformationen, die so eine Idee irgendwie beinhalten sollte? Welches Problem löst? Was ist meine Lösung? Was ist das Wertversprechen? Erste Hypothesen, wie man das angehen könnte. Da hilft es wahnsinnig viel, wenn man denen, die die Ideen generieren sollen, einfach so ein bisschen was an die Hand gibt und sagt, das sind so Fragen, die ihr euch stellen könntet, wenn ihr eine Idee habt, wie man die bedienen kann. Das hat dann viel damit zu tun, dass man das quasi von den betrieblichen Abläufen her, wie man das an ganz vielen anderen Bereichen einer Organisation ja kennt, dann hier halt auch tut. Ja, das gibt Struktur, klingt ein bisschen kontraintuitiv, ja, weil man ja eigentlich immer denkt, das ist nur Kreativität, aber es hilft, wenn man strukturiert. Das wären so mal ganz wesentliche Dinge, die ich mit reinbringen würde in dieser Phase.
Ich liebe ja so Templates, ja. Also meine Kunden wissen genau, bei mir gibt es für alles irgendwie ein Template, ja. Weil es einfach ein Leitfaden ist. Also ich habe heute, habe ich gerade vorhin mit einer Kundin gesprochen über Microsoft Teams. Die hat jetzt gerade einen Workshop innerhalb eines IT-Teams. Und da geht es darum, sogenannte Experimente zu definieren. Wie wollen sie zukünftig zusammenarbeiten? Und da haben wir auch ein Template entwickelt, weil das sehr das einfach viel einfacher macht, so eben, was muss man da überlegen für so, wir haben es Minimal Viable Experiment genannt, ja. Was muss da rein? Eben Titel natürlich. Was ist die Ausgangssituation? Welches Problem haben wir eigentlich? Welche Hypothesen und welche Hypothese löst dieses Experiment? Mit welchen Kriterien dahinter? Und das macht das Ganze noch einmal greifbarer, einfacher. Und wiederholbar tatsächlich, weil ich das ja dann jedes Mal so verwenden kann. Also ich muss mir nicht jedes Mal was Neues überlegen, sondern das sind dann Templates, die man ja immer wieder verwenden kann. Du, ich möchte es gerne mit dir, wir haben es dann, also wir haben Ideen entwickelt, jetzt kommen wir dann quasi, wir müssen es Ideen irgendwann mal auswählen, also bewerten und dann daraus in die nächste Phase dieses Konzeptionieren, also irgendwas. Da muss ja dann was dahinter stehen. Also es reicht ja nicht, einfach nur eine Idee zu haben und zu wissen, welches Problem das löst, sondern es braucht ein echtes Konzept dahinter. Jetzt haben wir ja schon das Thema bei der Bewertung wieder. Ja, was ist, wenn ich das Falsche auswähle? Ja, oder vielleicht das falsche Pferd setze tatsächlich. Und dann eben auch diese Konzeptausarbeitung. Wie siehst du das denn? Also Bleiben wir bei unserem Beispiel. Was sind denn da vielleicht mögliche Indikatoren für diese Phase, beziehungsweise wiederum Stolpersteine natürlich?
Auch da ist es wichtig, dass ich denke, im Vorfeld habe ich definiert, nach welchen Kriterien bewerte ich. Dann überrascht mich das nämlich nicht, wenn ich jetzt 50 Ideen habe, sondern dann habe ich einen Kriterienkatalog und den kann ich dann anwenden. Und dann ergibt sich automatisch ein Stück weit eine Reihenfolge dieser Ideen, weil sie die Kriterien mehr oder weniger gut erfüllen. Das heißt nicht, dass ich mich dann blind an diese Kriterien halten muss. Ich habe dann immer noch die Möglichkeit einer Management-Intervention, ja, das kann dann immer noch sagen, ja, ich möchte da trotzdem nochmal, vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen, weil ich halte die Idee, auch wenn sie die Kriterien gerade jetzt nicht erfüllt, trotzdem für wichtig. Aber es gibt Klarheit, es gibt eine Reihenfolge, es gibt eine Priorisierung, das hilft, ja. Und richtige Bewertungskriterien heißt auch in der richtigen Phase die richtigen Dinge fragen, ja, weil oft wird schon sehr früh nach einem Business Case gefragt, wo ich aber noch eigentlich in der Phase bin, wo ich überhaupt erstmal validieren will, erfüllt es überhaupt den Nutzen, kann ich das vielleicht technisch machen? Da rede ich noch gar nicht unbedingt über den betriebswirtschaftlichen Nutzen, der hinten rauskommt, sondern ich will erstmal ein paar andere Dinge klären. Dass ich dann natürlich irgendwann, bevor ich anfange, in die eigentliche Entwicklung einzusteigen, auch ein Kriterium wie, was ist denn das Business dahinter, klären muss, ganz klar. Aber in sehr frühen Phasen mit sehr hoher Unsicherheit ist das meist nicht gut beantwortbar und kein gutes Kriterium. Ja, und gerade am Anfang sollte man auch die Ideen, die vielleicht ein bisschen risikoreicher, nämlich mit vielen Unsicherheiten behaftet sind, nochmal einen Schritt weitergehen, weil oft diese Ideen auch die größeren Opportunities darstellen. Ja, es gibt keine 1-zu-1-Relation, aber oft ist das so, weil wenn es risikoreich ist, weiß man viele Dinge nicht. Das heißt, man bewegt sich auf unbekanntem Terrain und in der Regel ist das dann etwas, wenn man da was findet, was funktioniert am Ende, kann das was Größeres sein, als wenn man sich nur auf die konzentriert. Das heißt also für mich typische Holpersteine, keine Kriterien vorher definiert und damit Auswahlprozess extrem schwierig, nicht standardisiert, jeder bringt seine Meinung ein. Und wir wissen, das endet dann oft auch daran, dass die highest paid person in the room die Entscheidung trifft. Und das ist nicht unbedingt in jedem Kontext die schlauste Entscheidung.
Wir haben tatsächlich in dem Unternehmen mit diesem KI-Beispiel es auch so gemacht letztens, dass drei Teams an eher naheliegenderen Konzepten gearbeitet haben und ein Team sich wirklich so den Underdog geholt hat, ja, also wirklich komplett offen, frei, also wirklich risikoreich, ja, um in diesem Team einfach mit dieser Idee weiterzudenken. Also es war wirklich ganz bewusst die Entscheidung, ein Konzept, das man sich heute noch nicht vorstellen kann, wie es machbar ist, aber man hat den Nutzen gesehen, ja, man hat gesehen, wenn das funktioniert, das löst ganz, ganz viele Themen und viele Nutzen. Und die haben dann tatsächlich, das eine Team hat damit weitergearbeitet. Und das habe ich schön gefunden, dass sich das Unternehmen das auch getraut hat, da Ressourcen in ein solches Team hineinzustecken. Ja, die haben das dann mal validiert. Die haben das dann, also bevor das Geld investiert worden ist, tatsächlich mal validiert, was ist machbar, wie ist das machbar, mit wem ist das machbar, was sind die Kundenrückmeldungen. Also die haben ganz früh tatsächlich, bevor sie überhaupt ins Prototyping sind, schon Feedback eingeholt. Ja, und sind erst dann ins Prototyping gegangen, was ja ein bisschen dem Design Thinking Ansatz widerspricht, wo man ja zuerst den Prototyp macht und dann ins Testen geht. Und wir haben da mit so einem Ideentemplate auch gearbeitet, und die haben sich schnell Feedback eingeholt und dann erst haben sie den ersten Prototypen entwickelt. Ja, das war auch sehr spannend zu sehen, dass die da einfach auf dieser sehr risikoreichen, etwas radikaleren Idee dran geblieben sind. Ja, und das habe ich sehr spannend gefunden tatsächlich.
Und das ist wieder eine sehr gute Überleitung zu dem, was ein Innovationsmanagementsystem leisten kann. Weil du nämlich genau sagst, du guckst jetzt nicht auf die einzelne Initiative, sondern du guckst quasi auf das Portfolio. Und wenn du vorher sagst, dass du gerne einen Mix haben möchtest, wo ein gewisser Teil deiner Ressourcen, also Geld und auch Kapazität, auf eher neue, radikalere Ideen geht, die man sich vielleicht noch nicht so gut vorstellen kann, und ein vielleicht größerer Teil eher auf Dinge, die ein bisschen näher sind, die nicht ganz von so großer Unsicherheit behaftet sind, dann kannst du nämlich dann auch ganz gut entscheiden und sagen, ja, wir haben ja so und so viel in diesem Topf an Ressourcen, wir haben so und so viel in diesem Topf. Und diese Idee scheint uns ziemlich radikal zu sein, aber die legen wir jetzt quasi in diesen radikalen Portfoliotopf. Und dann weißt du genau, okay, wie viele Ideen liegen jetzt in diesem radikalen Portfoliotopf und passt das da noch rein oder nicht? Und dann muss ich nicht schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt entscheiden, oh je, wenn die jetzt schief geht, dann ist es schwierig. Nee, ich kann das über das Portfolio machen, weil ich davon ausgehe, dass von den Ideen, die jetzt in diesem radikalen Topf liegen, wird schon was wahrscheinlich funktionieren. Aber ich muss nicht die einzelne Initiative jetzt zwingend zum Ziel bringen, sondern ich habe halt mehrere, die da reingehen. Und das ist genau wieder etwas, das muss ich aber im Vorfeld definieren, weil sonst stehe ich genau bei der Ideenauswahl plötzlich an dem Punkt, dass ich sage, oh, das ist aber radikal. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das machen können. Wenn ich so einen Topf vorher definiert habe, Budgets zugewiesen habe, Ressourcen zugewiesen habe, die ich dafür spendieren möchte, kann ich das jetzt sehr gut tun. Ja, also das wäre genau dieses Thema. Ich plane vorher, und zwar nicht die einzelne Initiative im Detail, sondern ich plane vorher, wie soll denn mein Budget-Setup sein, mein Portfolio-Setup sein? Und das ist wieder klassisch ein Innovationsmanagement-Systemansatz.
Deswegen bin ich auch so begeistert von IMS, also Innovationsmanagementsystemen, weil sie ja diesen ganzheitlichen Blick darauf gibt und jetzt nicht nur auf eine Idee, auf eine Initiative, sondern wirklich, was läuft denn generell gerade? An welchen Themen sind wir gerade dran? An welchen Projekten sind wir dran? Mit wie vielen Ressourcen? Und was für mich da ja auch mit reinspielt, ist auch die Haltung. Das möchte ich jetzt noch vielleicht auch kurz ansprechen, weil Haltung für mich da auch ganz wichtig ist und da auch natürlich in Leadership ein bisschen reinspielt. Wenn ich jetzt die Haltung als Unternehmen habe, wir müssen jetzt im stillen Kämmerchen ein Konzept entwickeln. Ja, und wir pulvern da jetzt Ressourcen rein, wir pulvern zumindest Personenstunden rein, vielleicht sogar erste Euros in Form eines Prototypings, was auch immer. Weil ich die Haltung habe, wir wissen eh, was die Kunden wollen. Also das höre ich tatsächlich auch immer wieder als Haltung. Wir wissen, was die Kunden wollen. Und da wird im stillen Kämmerchen entwickelt, statt dass man vielleicht gleich rausgeht. Und das hat für mich auch mit IMS zu tun, dass man eine andere Haltung auch entwickelt, eine andere Haltung auch fördert im Sinne von, hey, lasst uns so früh wie möglich an Kunden und Kundinnen herantreten. Lasst uns so früh wie möglich Feedback einholen. Nehmen wir uns doch auch Zeit, das Problem wirklich zu verstehen und nicht sofort in die Lösungssuche zu gehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch damals bei Bosch war, aber ich arbeite viel mit Technikern und Technikerinnen zusammen, die ja sofort in der Lösungssuche sind, ohne das Problem richtig verstanden zu haben, ja, weil sie das einfach total gewohnt sind. Und auch das hat für mich mit Haltung zu tun, ja. Und das ist für mich IMS. Welche Haltung haben wir im Bereich der Innovation? Wie binden wir Kunden und Kundinnen ein? Wie wichtig ist es uns, das System zu verstehen?
Genau.
Ja. Hast du da auch so Erfahrungen gemacht? Also mir ist gerade die Haltung jetzt gerade kommen in dem
Ja,
Kontext.
also das gehört auf alle Fälle dazu. Ja. Also dieses, ich komme vom Produkt und ich komme von der Technologie, kenne ich natürlich aus meinem Kontext auch. Das ist, glaube ich, in dem Moment, wo du in einem ingenieurlastigen Umfeld unterwegs bist, auf alle Fälle der Fall, weil die Denkrichtung immer so war auch, ja, dass ich immer quasi die technisch erstmal gucken muss, dass es technisch funktioniert. Das dreht sich, denke ich, oder das muss sich drehen. Und das ist genau der Punkt, wo man eben über die verschiedenen Innovationsprozesse eben jetzt auch sehen kann, bis wohin muss ich dann quasi technisch was bereitstellen in so einem ersten Prototypen? Kann das, ja, also in Software kann es ein Klickdummy sein. Bei Hardwareprodukten ist das manchmal nicht so einfach zu entscheiden, wo ist der erste Kundenvalidierungsschritt, ja, und wie tief muss der sein? Aber grundsätzlich genau die gleiche Thematik. Und auch das kann man eben super über das IMS lösen, indem man eben zum einen flexiblere Prozesse hat, wo man diese Validierung sehr früh macht, wo man auch vielleicht viel agiler und viel schneller unterwegs ist in bestimmten Stellen. Ja, also jetzt in unserem Fall, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Software-Thema mit KI, dann bin ich vielleicht in viel kürzeren Iterationsschleifen, um zu sehen, bin ich wirklich auf der Spur des Problems, was ich hier lösen will, während ich ein Hardware-Problem vielleicht einfach einen längeren Zyklus brauche und nicht in Sprints arbeite. Ja, das heißt, auch da merkt man, es gibt nicht den einen Prozess, der richtig ist, sondern ich muss vielleicht auch verschiedenen Portfolio-Elementen auch bestimmte Prozesse zuordnen und sagen, das ist hier der bessere Prozess für diesen Teil.
Ganz wichtiger Punkt. Es soll ja auch zu dem passen, was da ja entwickelt wird und dass man da auch nicht zu so starr ist, sondern eben einmal vielleicht agiler, dann wieder eine hybride Möglichkeit, weil wir ja von einem Produkt jetzt ausgehen, ja, und vielleicht keine Software. Und das finde ich einfach auch ganz, ganz wichtig. Was ich da gerne noch einbringen möchte, ist, ich möchte nochmal auf dieses Thema Unterstützung gehen, weil was ich wirklich immer häufiger sehe, ist, wie wichtig solche Innovation Coaches auch sind in diesen Prozessen. Sei es die dabei unterstützen, wie gehe ich denn so an Kunden und Kundinnen ran? Wie hole ich mir denn Feedback? Welche Fragen stelle ich denn da? Ja, sage ich einfach so, du, da ist mein Produkt, was sagst du dazu? Ja, oder, also alle, die jetzt Design Thinking affin sind, werden es natürlich im Kopf schütteln und sagen, na, so gehen wir es nicht an. Aber viele Teams haben das ja noch nie gemacht. Und deshalb setze ich auch ganz, ganz gerne auf Innovation Coaches. Es müssen ja nicht Innovationsmanagerinnen sein, sondern es können ja auch, ich bilde immer wieder auch in Organisationen Design Thinking Facilitators aus, Innovation Coaches aus, die genau diesen gesamten Prozess begleiten, um die Teams da zu unterstützen, weil es ist schon auch eine Überwindung. Jetzt bist du eigentlich vielleicht der Konstrukteur oder eine Softwareentwicklerin, sitzt eigentlich nur vor deinem Laptop. Und plötzlich sollst du rausgehen zum Kunden, zur Kundin, dir Feedback einholen auf deine eigene Idee, dann wird die zerrissen, ja. Und es ist ja, als wenn du dein eigenes Baby zerreißen lassen würdest, ja. Das kann ja auch richtig, richtig wehtun und demotivieren. Und auch da helfen aus meiner Sicht dann eben diese unterstützenden Personen, die sagen, hey, schau, das haben wir es gelernt, so können wir das jetzt umsetzen. Also ich finde das auch so wichtig, Unterstützung auch in Form von Innovation Coaches, Innovation Facilitators, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen. Also es muss nicht immer der Innovationsmanager sein, darauf möchte ich hinaus, sondern es können auch so Coaches eingesetzt werden, oder?
Da bin ich komplett dabei, weil das sind genau die Dinge, die ich glaube, viel eben nicht vorhanden sind. Und auch das sollte ich vorher planen, weil wenn ich sage, ich habe genau diese Phasen, ich habe genau diese Elemente, dann zu sagen, na, das ist dann wieder dieses, was ich ganz am Anfang gesagt habe, habe ich in der Organisation die richtigen Fähigkeiten? Und wo diese Fähigkeiten liegen? Ob sie intern quasi in diesem Innovationsbereich liegen, ob sie in einem Produktentwicklungsbereich liegen oder ob ich sage, nee, ich habe das an anderen Stellen, zum Beispiel jemand, der mir helfen kann, die richtigen Fragen zu identifizieren, die ich dann dem Kunden stelle oder dem potenziellen Kunden stelle. Das muss ja nicht zwingend derjenige sein, der an der Innovation arbeitet. Wenn ich irgendwo in der Organisation jemanden habe, der eben zum Beispiel Design Thinking beherrscht und dann auch weiß, wie man diese Fragen formuliert in den jeweiligen Kontexten, dann muss ich aber vorher geklärt haben, steht mir diese Ressource dann für meinen Prozess auch zur Verfügung? Oder gehe ich dann, wenn es soweit ist, dahin und er sagt, ja, eine schöne Idee, aber ich habe keine Zeit für dich, aber ich habe ganz viele andere Dinge zu tun. Dann bin ich wieder beim Ressourcenthema und beim Unterstützungsthema von der anderen Seite. Von daher auch da, das System sorgt dafür, dass ich vorher mir überlege, welche Fähigkeiten brauche ich entlang des Prozesses, wo bekomme ich die her, intern, extern, aus meiner Abteilung, aus anderen Abteilungen, vielleicht von ganz extern. Und auf die Art und Weise, wenn ich das vorher geklärt habe, komme ich halt auch schneller durch die Phasen durch.
Absolut. Jetzt haben wir, also sind jetzt ja schon durch verschiedene Phasen durch, ja. Also wir haben jetzt die Konzeptentwicklung, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über das Prototyping auch gesprochen. Gehen wir mal in die nächste Phase rein. Jetzt geht's ja auch, jetzt wissen wir beispielsweise, okay, wir haben gutes Feedback bekommen, der Prototyp funktioniert. Wir wissen, auf die Idee können wir jetzt weitersetzen. Jetzt geht es darum, wie geht's weiter? Wie bringen wir die auf den Markt? Wie setzen wir die jetzt wirklich um? Ja, wie implementieren wir die Idee? Wie skalieren wir die Idee? Was passiert denn da? Und ich bin mir sicher, da passieren so einige Stolpersteine.
Ja, so ein typisches Thema, glaube ich, was da natürlich passiert ist. Oft ist ja die Innovationsfunktion ein Stück weit ausgelagert. Sprich, es gibt ein Innovationsteam, das sitzt vielleicht auch noch in einem schönen Innovationslab oder sonst irgendwo. Und wenn der Prototyp getestet ist, für gut befunden ist, weitergeschickt wird, dann gibt man das jetzt quasi einer operativen Einheit, die das Thema jetzt übernehmen soll. Und oft ist das dann der Over the Fence, dann wird es da hingegeben und sagt, so, ab jetzt seid ihr zuständig. Oft ist es zu dem Zeitpunkt aber auch so, dass dieses neue Produkt, dieser neue Service noch kein Geld abwirft. Ja. Bei unserem Beispiel mit dem Predictive Maintenance, vielleicht ist es noch nicht voll in der Breite funktionsfähig, ja, für alle Maschinen, sondern es wurde halt getestet an ein paar Maschinen, für die hat es funktioniert. Aber jetzt soll quasi die Produktionsleitung das auf alle Maschinen ausrollen und weiß aber gar nicht, wie sie das genau tun soll, muss das quasi zusätzlich zu ihrer sowieso schon angespannten Tagesaktivität tun. Sprich, ich komme jetzt an den Punkt, wo ich das jemandem übergebe, der das in die Breite bringen soll, der das skalieren soll, der aber darauf gar nicht vorbereitet ist, der auch da vielleicht gar nicht für incentiviert ist. Das heißt, der kriegt da gar nichts für, dass er das tut. Sprich, für den ist das einfach ein Zusatzaufwand, es ist ein Risiko, weil das unter Umständen seine Produktionsprozesse, jetzt in dem Fall seine Produktionsprozesse vielleicht stört, der hat da gar kein Interesse dran. Also so ein großes Thema. Oder aber auch, ja, ich übergebe das dann und dann sagt jemand, ja, also ich habe da ganz viel Kritik dran und das kommt oft aus diesem Not invented here. Ja, also ich habe es ja nicht gemacht und was andere gemacht haben, ist mit Sicherheit nicht so gut wie das, was ich machen würde. Habe ich oft gesehen, wenn wir mit Startups gearbeitet haben und dann unsere Ingenieure dann die Startup-Lösung mehr oder weniger auseinandergenommen haben. Und ja, sie hatten oft auch recht. Da waren noch technische Themen, die nicht 100% richtig gut gelöst waren. Aber es war halt schon eine 80% Lösung da. Während wir hätten noch anfangen müssen mit der Entwicklung. Das heißt, oft ist ja auch dieser Zeitaspekt dann wichtig. Das sind aber alles so Themen, inklusive auch der Ressourcen, die dann plötzlich wieder abgezogen werden, wenn es um die Operationalisierung geht, weil natürlich, wenn ich so eine Predictive Maintenance Lösung, die wir jetzt hier ja immer so durchziehen, einführen will, dann muss ich ja Leute aus meinem operativen Produktionsprozess unter Umständen rausziehen, die sich dann damit beschäftigen, diese Lösung quasi auf die ganzen Maschinen dann auch zur Anwendung zu bringen. Und da bin ich vielleicht erstmal nicht begeistert, wenn das nicht vorher schon geplant, integriert war. Wenn ich vielleicht bin ich, hätte ich schon ganz viel früher im Prozess integriert sein müssen, um auch Anforderungen, die ich dann aus dem Produktionsprozess habe, mit einzubringen, damit ich als Stakeholder entsprechend gehört bin. Ja, und das ist jetzt schon wieder so ein Thema, Kunde, Stakeholder, ist alles etwas, was jetzt spätestens hier uns wieder auf die Füße fällt.
Und genau deshalb ja auch das IMS, das ja auch schon von Beginn an mitdenkt. Ressourcen, im Prozess, in all den Elementen, die wir heute auch schon angesprochen haben. Und vor allem auch wieder Kontext, aber auch Strategie, Leadership. Ja, wenn ich jetzt hergehe, ich kenne es sehr, sehr gut. Wir waren in einem produzierenden Bereich tätig, also. Und wenn ich dann eine Idee gehabt habe und wir haben das müssen testen an unseren Spritzgussmaschinen, dann haben wir das ja früh genug auch einplanen müssen, weil uns ja erstens die Maschine nicht zur Verfügung gestanden ist, dann für die Serienproduktion. Dann, wir haben einen Mitarbeiter gebraucht, weil ich habe die Spritzgussmaschine natürlich nicht bedienen können, ja. Das heißt, der hat dann auch wieder in der Produktion gefehlt. Aber an was oder woran wird denn der Produktionsleiter gemessen? Am Output des Tages. Wie viele Stück hast du heute produziert, ja. Und es fehlt ihm ein Mitarbeiter und es fehlt ihm noch eine Maschine. Automatisch produziert er weniger, als er eigentlich an Vorgaben hat. Und dass er
Genau.
dann nicht begeistert ist, kann ich heute gut nachvollziehen. Ja, vor vielen, vielen Jahren habe ich das überhaupt nicht eingesehen. Weil ich ja gesehen habe, was es uns bringt, ja. Aber jetzt natürlich, darf man das schon früh genug einfach mitdenken. Und da ist ja wieder das ist ja die Aufgabe des IMS.
Genau. Dass ich hier an der Stelle nicht wieder in so ein Valley komme, ja, also dass ich nicht wieder an so einen toten Punkt komme, wo ich sage, jetzt habe ich eine Lösung, die ist mit dem Kunden validiert, sie funktioniert, sie bringt auch was, in unserem Fall jetzt eine höhere Effizienz, weil ich nur noch Maintenance mache, wenn quasi die Prediction sagt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, bevor sie dann ausfällt womöglich, aber auch nicht zu früh, damit ich die Teile auch lang genug nutze. So, das ist die Idee, aber eben genau wie du sagst, wenn der Produktionsleiter nach Output incentiviert ist und nicht auch nach Verbesserung des Produktionsprozesses oder nach nachhaltigen Lösungen, was auch immer, dann wird er da keine Begeisterung für sehen. Das heißt, ich muss frühzeitig diese Incentivierungsmodelle auch anpassen. Und das hat mit der einzelnen Initiative, die im Prozess sich befindet, nichts zu tun, sondern das sind Rahmenbedingungen, die muss ich vorher schaffen. Wenn ich sage, ich möchte mich jetzt fokussieren auf KI-gestützte Prozesse in meinem eigenen Organisationsumfeld, dann muss ich dafür sorgen, dass alle Stellen, die davon betroffen sind, später auch incentiviert sind dafür, dass eben die Einführung dieser KI-gestützten Prozesse auch auf quasi ihre Erfolgsgeschichte einzahlen kann und sie dafür auch incentiviert werden. Und das hat nichts mit dem einzelnen Projekt zu tun, nichts mit dem einzelnen Prozess zu tun, sondern das ist etwas, das muss ich vorher regeln. Und das wiederum ist beschrieben eben im Innovationsmanagementsystem, zum einen in der Dimension Führung und zum anderen in der Dimension Planung.
Und dann möchte ich noch auf einen letzten Punkt kommen. Und zwar einen Punkt, den ich beobachte, der tatsächlich immer wieder vergessen oder stiefmütterlich behandelt wird. Ja? Also ich liebe ja Retrospektiven. Ja? Ich selbst komme aus der Zeit, wo man Lessons Learned gemacht hat, meistens dann so am Ende des Projektes. Wenn du 2 Jahre, also wir haben ja wirklich Projekte gehabt, die haben 1,5, 2 Jahre gedauert, dann hast du am Ende Lessons Learned gemacht. Aber ich sage dann immer ganz ehrlich, ich weiß nicht einmal, was ich letzte Woche zu Mittag gegessen habe. Wie soll ich wissen, was in dem Projekt von vor 2 Jahren passiert ist? Ja? Und das erlebe ich halt dann immer wieder, dass das so stiefmütterlich behandelt wird, dieses kontinuierliche Verbessern, Retrospektiven, Lessons learned, generell Messen, Monitoring. Und da möchte ich jetzt noch einmal ganz kurz mit dir reingehen, weil auch da liefert ja IMS, also Innovationsmanagementsysteme, viele klare Ansätze, wenn es um das Thema Wirksamkeit geht, Monitoring, Verbesserung geht. Welche Bedeutung hat es für dich? Also warum siehst du gerade den Punkt vielleicht auch wichtig oder siehst du ihn überhaupt wichtig? Das ist meine Annahme, dass du ihn als wichtig erachtest, weil wir uns jetzt ja schon länger damit beschäftigen. Was ist deine Meinung dazu?
Also erstmal muss man natürlich ganz klar sagen, kontinuierliche Verbesserung gibt es erstmal auf unterschiedlichen Ebenen, ne? Also das kann sein auf der einzelnen Initiative, dass ich eben genau Lessons learned, aber schon vielleicht nach jeder Phase mache und sage, wie funktioniert dieser Prozess jetzt für dieses Thema? Ja, weil auch ich da ja vielleicht gucken muss, muss ich vielleicht zukünftig die Prozessauswahl, also den Innovationsprozess anders auswählen für diese Art von Initiativen. Vielleicht hat ja der Prozess nicht so gut funktioniert. Oder ich muss eine bestimmte Phase anders gestalten. Das sind ja alles so Learnings, die ich da machen kann. Dann auf der Kampagnen- oder Portfolio-Seite, das heißt, steuere ich mein Portfolio richtig? Habe ich die richtige Zuordnung? Habe ich die richtige Menge an Initiativen in den einzelnen Töpfen? Habe ich die richtigen Budget- und Ressourcenzuordnung? Das heißt, ich lerne dann auf dieser Ebene und dann natürlich nochmal auf der gesamten Systemseite, habe ich die richtige Incentivierung? Habe ich die richtige Haltung? Habe ich die richtige Kultur? Habe ich die richtigen Kompetenzen grundsätzlich in der Organisation etc. etc. Das heißt, ich habe diese 3 Ebenen, die sich kontinuierlich natürlich auch verändern, weil sich ja mein Portfolio verändert, weil sich meine Innovationsstrategie verändert, weil sich vielleicht auch meine Geschäftsstrategie ändert. Das heißt, Stillstand kann ich mir da nicht erlauben, sondern ich muss ständig im Rückfluss und im Austausch mit den anderen was tun. Was in der Vergangenheit immer schwierig war, finde ich, wenn man diese Lessons learned, egal ob man sie jetzt zeitnah nach Phasen gemacht hat oder erst am Ende, was sicherlich nicht so gut ist, genau wie du es sagst, was immer schwierig war, du hast das dann dokumentiert, oft in irgendwelchen Excel-Spreadsheets, und es war eigentlich für niemanden anders zumutbar, da nochmal wieder reinzugucken. Also ich habe ein Multiprojekt gemacht mit SAP-Einführung, wir haben 60 Werke eingeführt, wir haben da wahnsinnig Wissen gehabt in einer riesengroßen Excel. Und wir haben ganz viele Spalten gehabt, wo man das nach Kriterien sortieren konnte und filtern. Trotzdem, das war eigentlich nicht handelbar. Und genau da zum Beispiel, klassischer Anwendungsfall für KI, ich kann das jetzt nach dieser Art und Weise mit ein paar Kriterien dokumentieren und kann dann, wenn die KI Zugriff hat, kann ich die KI quasi auf all diese Dinge draufstürzen lassen und sagen, gib mir mal alles aus, was zum Innovationsprozess, was du findest aus den ganzen Initiativen, was man verbessern sollte. Und dann kommt da eine Liste von Dingen, die ich dann halt konzentriert und konzentriert angehen kann. Das heißt, früher war ich auch kein Fan von Lessons Learned, weil ich sagte, das machen wir, diese Arbeit, aber eigentlich versandet sie, weil sie niemand hinterher nutzen kann. Jetzt mit KI haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auf allen Ebenen mit ein paar wenigen Kriterien, die man natürlich auch vorher definieren muss, Aber wenn man seine Lessons learned mit diesen Kriterien versieht, fällt es einer KI sehr einfach, durch diesen ganzen Wust von Daten zu gehen und daraus eine Quintessenz rauszukristallisieren, die man für eine konkrete Verbesserung nutzen kann. Diese Verbesserung führt dazu, dass das System besser wird, dass die Kampagnen oder das Portfolio besser wird, dass die einzelnen Initiativen besser werden. Und es macht mein System und meine Innovationserfolge immer effizienter, immer besser. Und ich komme mit weniger Einsatz zu größeren Resultaten.
Jetzt haben wir ja wirklich sämtliche Elemente des Innovationsprozesses angeschaut. Also ich bin nach wie vor überzeugt, es liegt meistens nicht am Innovationsprozess alleine, wenn etwas scheitert, wenn was nicht weitergeht, wenn was nicht funktioniert, sondern ja am Innovationsmanagementsystem. Magst du vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was ein Innovationsmanagementsystem ist, ausmacht, also was so diese Elemente, Dimensionen sind, die wir da einfach berücksichtigen sollten.
Sehr gerne. Wir haben ja einige der Dimensionen schon angesprochen. Jetzt würde ich sie einfach noch mal so nach und nach nennen. Also erste Dimension, Kontextorganisation, haben wir darüber gesprochen, ist quasi, was passiert eigentlich im Umfeld innen in der Organisation und was passiert außen um mich rum, um die Organisation. Was passiert da, dass ich zum Beispiel sage, habe ich alle meine Stakeholder intern identifiziert, habe ich alle meine Stakeholder extern definiert, weiß ich, welche Lösungen am Markt sind, welche Technologietrends draußen sind? Das sind so klassische Fragen, die ich beim Kontext der Organisation stelle. Dann die Dimension Führung. Ja, also gibt es ein klares Commitment und eine aktive Rolle der Geschäftsführung in unserem Innovationskontext? Ja, ist sie wirklich zum Beispiel in so einem Innovationsboard mit dabei? Sind Sie vielleicht Pate von bestimmten Initiativen oder von bestimmten Portfolioelementen? Ja? Sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt? Gibt es klare Entscheidungslevel? Wer kann was? Welche Gruppe? Welches Gremium kann wann über Innovationsthemen entscheiden? Wie wird Innovationskultur vorgelebt? Was passiert, wenn ich Fehler mache? Ja, wie wird damit umgegangen? Alles so Themen, die passieren unter Führung. Dann Planung als dritte Dimension. Welches Portfolio Management habe ich. Wie gestalte ich mein Portfolio, damit ich nicht immer die Einzelinitiative angucken muss, sondern dass ich das quasi eine Ebene höher machen kann? Habe ich die Ressourcen alle vernünftig dazu eingeplant? Habe ich meine Risiken gemanagt? Das sind alles so Portfolio-Planungsthemen, wo ich vorher sagen muss, wie will ich denn das machen? Wo sind die Werte, die kritisch sind? Bis dahin kann ich gehen, aber darüber hinaus möchte ich nicht mehr. Das muss ich ja vorher planen. Also Planung. Dann Unterstützung, haben wir mehrfach darüber gesprochen, welche Tools habe ich, welche Methoden habe ich, wie ist mein Budget, wie sind meine Ressourcen, wie sind meine Kompetenzen. All diese Themen liegen in der Unterstützungsdimension. Kann ich alles vorgelagert zu einem konkreten Prozess erledigen? Dann Betrieb, ja, welche Prozesse setze ich ein? Es gibt nicht den einen, sondern der muss stimmig sein zu den einzelnen Themen, die ich dort bedienen will. Habe ich die Schnittstellen klar definiert zu allen Abteilungen? Wir haben vorhin darüber gesprochen. Ja, habe ich jemanden, der die richtigen Fragen an die Kunden richten kann? Ja, der liegt aber vielleicht in einer ganz anderen Abteilung. Ich brauche einen Einkauf, ich brauche vielleicht ein IP-Management, ich brauche vielleicht eine legale Abteilung, ich brauche vielleicht HR, keine Ahnung. Die Schnittstellen sollten klar definiert sein und zwar im Vorfeld, bevor ich mich in den Prozess stürze. Dann Leistungsbewertung, habe ich die richtigen Metriken, habe ich die richtigen Kennzahlen definiert und zwar schon im Vorfeld. Und zwar nicht nur Erfolgsmetriken im Sinne von Umsatz und Ergebnis, sondern vielleicht auch Lernmetriken. Ja, wie viele Iterationszyklen habe ich denn gemacht? Habe ich daraus was gelernt? Etc. etc. Und dann eben Verbesserung, haben wir zum Schluss drüber gesprochen, als siebte und letzte Dimension. Wie kann ich daraus ein System schaffen, das sich kontinuierlich an die Umgebung anpasst und sich vor allem kontinuierlich verbessert? Weil wir wollen nichts Statisches. Stillstand ist der erste Rückschritt. Das heißt, wir wollen etwas haben, was sich kontinuierlich verbessert. Innovationsmanagementsystem sollte deswegen nicht als Overhead betrachtet werden, sondern quasi als Voraussetzung, um Innovationen effizienter und erfolgreicher zu machen. Das ist so mein Credo. Und über die sieben Dimensionen kann man da sehr gut quasi sich einen Überblick verschaffen, wo stehe ich, was muss ich gegebenenfalls angehen, damit meine Innovationsprozesse und Initiativen schneller und leichter durchlaufen.
Jeder, der es mitgeschrieben hat, hat es ja quasi eine Checkliste bekommen, die jetzt schon einmal so zumindest gedanklich habe ich nicht, habe ich, ja. Dennis, wenn es jemand sagt, Ja, ich würde gern so einen Check machen, beziehungsweise ich würde wirklich mal gerne herausfinden, wo in meinem Innovationsmanagementsystem hakt es vielleicht? Wo sind wir schon gut aufgestellt? Wo vielleicht auch noch nicht? Was ist jetzt der nächste konkrete Schritt?
Egal, wo man hinguckt, egal welche Artikel, welche Studien man liest, eigentlich sagt jeder, du musst anfangen mit einer Status Quo-Analyse. Das heißt, du musst wissen, wo du stehst mit deiner Organisation, mit deinem Bereich, mit deiner Abteilung. Es muss auch nicht immer die Gesamtorganisation sein. Manchmal kann es vielleicht auch ein Ausschnitt sein oder eine bestimmte Business Unit. Du musst wissen, wo du stehst. Und das IMS bietet eben jetzt über die 7 Dimensionen auch eine vollständige Möglichkeit an, einmal komplett über das Thema drüber zu gucken. Das heißt, wir haben ein Assessment. Das Assessment kann man nutzen, das muss man sich nicht selber ausdenken. Das Gute ist, wir haben eine längere Version, die bietet sogar ein Benchmark an. Das heißt, es sind Fragen zu jeder Dimension gestellt. Und das haben schon ganz, ganz viele andere Unternehmen auch gemacht. Das heißt, man kann sich selbst reflektieren und man kann immer auch noch mal so ein bisschen zur Seite gucken und sagen, was haben denn andere da bewertet? Stehe ich jetzt nur für mich schlecht da oder stehen andere da tendenziell auch nicht so gut da oder stehen andere viel besser da? Das heißt, es gibt so ein erstes Gefühl. Und wir haben das als lange Version. Für ganz kleine Unternehmen haben wir auch eine sehr kurze Version, wo man einfach mal so einen Schnellcheck machen kann. Das hilft, glaube ich, einfach, um erstmal ein Gefühl dafür zu gewinnen. Muss ich mich damit, will ich mich damit weiter beschäftigen? Ist nicht super zeitaufwendig, kann man in der Organisation auch mehrere Personen machen lassen, dass man mal so unterschiedliche Meinungsbilder auch zu den verschiedenen Punkten kriegt. Auch das super interessant, wenn man nämlich feststellt, der eine bewertet einen Punkt mit, ja, haben wir alles, ist super, und der andere bewertet mit, kenne ich nicht, haben wir nicht, dann ist es vielleicht ein Kommunikationsproblem. Ja? Insofern bieten wir das an, kann man kostenfrei machen, kann man über uns anfordern, über dich, über mich. Und dann schauen, wo man steht. Und bei Bedarf helfen wir natürlich dann auch gern bei der Interpretation der Ergebnisse.
Und dann auch die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. Und wenn jemand möchte, dann ja sogar bis hin zu einer ISO 56001-Zertifizierung, was ja auch zumindest in Deutschland jetzt, glaube ich, das erste Unternehmen auch schon zertifiziert worden ist. Bei uns in Österreich dauert es noch. Aber ich weiß, in vielen anderen europäischen Ländern tatsächlich auch schon einige ISO 56001 zertifiziert sind. Ich glaube, Italien habe ich jetzt gelesen, um die 10 Unternehmen. Spanien hat schon das ein oder andere Unternehmen. Ich hoffe, dass sich jetzt demnächst auch jemand in Österreich eingeladen fühlt, zumindest mal den Status quo zu erheben und dann den nächsten Schritt zu planen.
Ja, das wäre super, weil ich glaube, dass das wirklich gerade in der Zeit, wo die Unsicherheit um die Unternehmen drumherum immer größer wird und sie sich eigentlich resilient aufstellen müssen, ist es ganz wichtig, dass man so einen systemischen Ansatz hat, damit man in der Struktur klar ist und auf diese Veränderungen, die von außen kommen, eben sehr schnell und gut reagieren kann, trotzdem aber so Dinge wie Portfolio, Strategie nicht aus dem Auge verliert und da nicht hektisch.
Dennis, abschließend, wo finden wir dich? Also wo finden dich die Hörer und Hörerinnen?
Ja, gerne bei LinkedIn. Das ist so, glaube ich, der Hauptnutzen, wo man mich gut finden kann, wo ich auch viele Artikel auch veröffentlicht habe. Also das, da kann man relativ viel zu mir lesen, bin auch regelmäßig unterwegs. Ansonsten gerne auch über meine Webseite. Da sind die ganzen Veröffentlichungen auch da. Da findet man auch die Ansätze, wie wir mit dem Assessment und dann die weiteren Schritte umgehen. Das sind so die beiden Hauptquellen, wo man mich gut finden kann.
Sehr schön. Und damit, Dennis, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, den Austausch. Und ja, mal schauen, ob es dann auch noch eine dritte gemeinsame Folge gibt. Und wenn ja, wann? Ja.
Genau.
Themen haben wir genug. Danke dir,
Eben haben
Dennis.
wir genug, genau. Vielen Dank, Janka, dass du mich nochmal eingeladen hast.
Das war wieder eine Folge von Innovation einfach machen. Und das nächste Mal geht es um das Thema, warum Innovationsmanagement kein Nebenjob sein sollte. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.